Online-Marketing 2025. Ist das überhaupt noch so ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte? Ich meine schon. Wir haben heute drei Gäste eingeladen. Den Wolfgang, den Jan und den Benno, die alle aus einer Sicht eines Experten sprechen können, welche Themen aktuell relevant sind, was es auch ausmacht, zwischen Agentur und Händler gut zusammenarbeiten zu können. Und all das erfahrt ihr in der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade euren liebsten E-Commerce Inspiration Podcast. Heute wieder in versammelter Runde. Heute zum Thema Online-Marketing. Wir haben drei Experten aus dem Thema eingeladen heute, die aus verschiedensten Sichtweisen zu dem Thema beitragen werden. Wir haben einerseits den Jan, andererseits den Wolfgang und den Beniamino Groß-Robatscher. Ich würde aber sagen, bevor ich da ein großes Intro über euch mache, spiele ich den Ball gleich zu dir, Jan. Jan, wer bist du, was machst du und wie bist du ins Online-Marketing gerutscht?
Ja, danke, Thomas. Wie bin ich da reingerutscht, ist eine gute Frage. Irgendwie bin ich schon, ich stelle fest, wenn ich mich vorstelle, ich bin ein echter Online-Veteran, so um 2000 in die Webentwicklung gegangen, war dann doch viele, viele Jahre technischer Leiter bei Immodirekt. Dann war ich in verschiedenen Rollen 5 Jahre noch beim Online-Standard und habe dann mit dem Markus Inzinger eine Online-Marketing-Agentur gegründet. Wir waren damals mit hervorragendem Plan. Wir haben noch nie in einer Agentur gearbeitet und haben uns gedacht, na, das werden wir sicher besser können oder so. Unsere Idee war eigentlich, wir haben das Inhaltliche, aber wir sind mit dem Service von den bestehenden Agenturen nicht glücklich. Und insgesamt hat es ganz gut funktioniert. Wir sind jetzt um die 60 Personen, schauen, dass wir eben gemeinsam mit unseren Kunden wachsen. Von kleinen Kunden bis große Kunden haben wir eigentlich in Österreich alles mit dabei. Das heißt, das geht bis IKEA Österreich oder VW. Und weil einem sehr sonst langweilig wäre, bin ich auch noch Lektor an mehreren FHs. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Einser-Schüler Thomas, muss ich jetzt gleich dazu sagen, oder Student an der FH Wiener Neustadt /Wieselburg, also in Wieselburg. Die FH sagt Bölten oder Burgenland, sieht mich auch immer wieder so mit meinen, würde ich sagen, Lieblingssteckenpferd-Themen, was alles so im Ökosystem, Suchmaschine, ob organisch oder bezahlt oder auch mit Analytics zu tun hat. Das wäre so der Schnellabriss.
Perfekt, dann spiele ich gleich den Ball weiter zum Wolfgang. Wolfgang,
ja, wo kommst danke, du denn? Thomas. Ja, wo komme ich denn her? Aus Wien oder eigentlich aus Innsbruck, um ganz genau zu sein. Aber meine Online-Marketing-Karriere hat vor 10 Jahren begonnen. War ich zuerst etliche Jahre im mehr oder weniger Offline-B2B-Marketing mit viel Events und Veranstaltungen unterwegs und haben mir dann gedacht, die Zukunft liegt im Digitalen und im Online-Marketing und habe mich dann dazu entschieden, dass ich in Krems Studium begonnen habe. Und wie es der Zufall so will, habe ich dann bei einer Freundin in der Agentur etliche Jahre lernen dürfen im Paid-Ads-Bereich Performance-Marketing und bin da im Laufe der Zeit immer mehr und mehr ins Analytics-Thema hinein, weil sich ja eben auch bei Google sehr, sehr viel geändert hat, geht zunehmend um die Daten und Data-Driven-Marketing. Und so bin ich jetzt schon 10 Jahre im Online-Bereich tätig und gibt immer noch wieder was Neues dazu zu lernen. Und jeder zu seinem Circle of Competence. Meiner ist im Analytics-Bereich mit der Überschneidung natürlich zu den Paid Ads, zusammen eben mit Kollegen, Experten in meinem Umfeld können wir sehr, sehr viel abbilden und anbieten und das hat mich hierher geführt, weil eben auch beim Studium hat mich ein Freund mitgenommen zur E-Commerce-Veranstaltung und da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen, lieber Thomas, und mich freut es, dass nach den vielen Jahren, dass wir uns noch immer sehen und ich heute da und mit dabei sein darf.
Absolut perfekt. Wir altern gemeinsam, habe ich das Gefühl. Ja. Optimal. Gegen das Altern hilft, glaube ich, der Beniamino Groß-Robatscher am besten. Was für eine Überleitung. Benno, magst du vielleicht ganz kurz vorstellen?
Ja, danke Thomas für die Einladung. Also ich bin ja, ich habe sozusagen eine Doppelrolle. Also einerseits bin ich Mitgründer von Business and Biceps. Ja, wir befassen uns damit, wie wir Menschen und Unternehmen leistungsfähiger machen, haben da eben auch eine E-Learning-Plattform und da befasse ich mich natürlich hauptsächlich mit dem ganzen Thema Marketing und auch natürlich dann Online-Marketing. Und ich habe auch mit meinem Bruder gemeinsam einen Online-Shop für Kröten-Holzschnitzereien. Also ein totaler Nischenmarkt, aber sehr, sehr spannend. Jetzt auch auch gerade Stichwort Habemus Papam, also vielleicht komme ich noch dazu, das ist ganz, ganz aktuell gerade, wie man damit umgeht. Und weil ich, also ich bin ein totaler Quereinsteiger, muss ich sagen, also ich glaube, ihr beiden seid die Experten und ich bin vielleicht ein bisschen der Praktiker, der Quereinsteiger, bin eigentlich in der Covid-Zeit in die Online-Welt eingetaucht, wie ich einfach gesehen habe, ein rein analoges Leben, ja, das wird es auf Dauer nicht spielen. Und nachdem ich ein paar Mal beim Thema Webdesign auch eingefahren bin, habe ich gesagt, wir bauen uns gleich eine eigene Agentur, die heißt Adur, da bin ich jetzt nicht operativ dabei, da haben wir einen unglaublich tüchtigen und talentierten Co-Founder, der das Ganze leitet, aber so bin ich dann eigentlich auch in die Welt des Online-Marketing eingetaucht.
Ich glaube, es geht das Thema generell bei niemandem vorbei und ich würde sagen, damit starten wir auch schon mal voll rein. Jan, beginnen wir vielleicht gleich bei dir und die Frage gleich auch an alle weitergespinnt. Wir haben jetzt das Jahr 2025 und wenn ich jetzt so an die Zeit vor dem Jahreswechsel zurückdenke, da war ich selber erst maximal 7 Jahre alt, da kannte ich mich noch nicht so viel im Internet aus, aber ab dann ging es schon ziemlich los, dann kamen die ersten Google-Bewegungen, es kam das erste YouTube-Video mit Charlie Bit Me und dergleichen, es gab verschiedene Trends von TikTok bis hin zu Meta, WhatsApp etc. Wie schaut für euch 2025 richtig gutes Online-Marketing aus? Jan, magst du vielleicht einmal kurz so ein bisschen deine Sicht der Dinge da reinstreuen?
Gerne. Das Interessante ist, für mich ist es, wenn ich es über die Jahre betrachte, ändert sich das gar nicht so sehr. Also in ein, zwei Punkten schon, die hebe ich dann hervor, aber für mich beginnt es immer, und ich glaube, das wird immer so sein, du musst einmal klare Ziele haben. Und das heißt schlicht und einfach, will ich jetzt Neukunden, will ich Umsatz erhöhen, will ich vielleicht irgendwie meinen Deckungsbeitrag in einem gewissen Band einfach optimieren. Das muss einfach stehen. Das ist gutes Online-Marketing 2020 oder 2025 und wahrscheinlich auch 2050. Ziele sind ganz, ganz wichtig. Damit es dann gut flutscht, habe ich so den Eindruck, ich brauche schon eine gute Datenbasis. Heißt für mich 2025 eigentlich serverseitiges Tracking, weil mir sonst mittlerweile schon viel zu viel verloren geht. Das ist mittlerweile relativ komplex geworden, wo da vielleicht einzelne Dinge verloren gehen und eigentlich alles, was jetzt an Werbeformen betrifft, braucht heutzutage richtig Datenfutter. Gerade im österreichischen Markt, wo vielleicht auch wenig Conversions reinkommen, ist man über jede Conversion mehr, die gemessen wird, einfach froh, dass die Kampagnenperformance nachher besser wird. Und wenn ich das mal habe, brauche ich halt den, wenn ich meine Ziele habe, den entsprechenden Kanalmix, um die Ziele zu erreichen. Da würde ich sagen, ändern sich natürlich über die Zeit die Kanäle, die einem zur Verfügung stellen. Aber auch das bewegt sich ja relativ gesehen langsam. Also ist, wenn ich mir jetzt anschaue, TikTok als Beispiel, ich bin jetzt nicht gerade der TikTok-Experte, aber es hat enorme Reichweite mittlerweile, aber das ist ja jetzt auch nicht innerhalb von 3 Monaten passiert, sondern eigentlich, da gab es schon mittlerweile etliche Jahre, wo sich das aufgebaut hat. Ein Punkt würde ich vielleicht noch dazugeben, oder zwei, ich nehme es zurück, zwei. Das eine ist, wenn ich ein kleines Budget habe, würde ich auch weiterhin immer darauf setzen, möglichst Fokus zu halten und nicht auf zu viel Hochzeiten zu tanzen. Das ist schon etwas, was ich immer wieder sehe. Man möchte halt alles machen wie die Großen, die alles spielen können. Das geht sich halt nicht aus. Und der zweite Punkt war, es muss letzten Endes schon die Basis stimmen, damit überhaupt das Online-Marketing funktioniert. Also wenn die Webseite hinten raus nicht konvertiert, weil eigentlich die Landingpage nicht super ist, werde ich schon ein Thema haben und genauso auch dann nachher in der Verwertung, ich sage Dinge wie ein richtiger Newsletter, damit halt der Einkäufer zum Beispiel im E-Commerce nicht ein einmaliger Einkäufer ist, sondern sich immer wieder blicken lässt, muss ich halt auch was tun und erst dann läuft eigentlich die ganze Kette smooth. Ansonsten kann ich oben reinlernen, aber hinten kommt der Erfolg, glaube ich, trotzdem nicht ganz raus.
Sehr guter Punkt auch, weil du gesagt hast, kleines Budget und dann Fokus halten. Ich glaube, man sieht das immer wieder, dass sich dann auch Einzelunternehmer und dergleichen die Ressourcen verbrennen, weil sie versuchen auf Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok alles irgendwie, alle Bälle oben zu halten, anstatt einmal auf einen Kanal zu setzen, wo wirklich Traffic oder richtig Umsatz auch vielleicht reinkommt und da auch mal, ich sage jetzt mal Pareto-Prinzip anzuwenden. Man muss nicht auf allen Kiertagen tanzen gleich zu Beginn, wenn man aber eine gewisse Größe hat und schon selbst Produzent ist und dergleichen, dann kann man schon mit mehreren Bällen jonglieren, aber ganz richtig gesagt, zu Beginn ist, glaube ich, das Thema Fokus und sich nicht von den Scheinen Objects immer blenden zu lassen. Ein ganz, ganz heißer Tipp. Wolfgang, aus deiner Brille vielleicht, wie schaut für dich im heutigen Jahr gutes Online-Marketing aus?
Ja, ich schlage in die gleiche Kerbe hinein. Das Fundament muss immer gut gebaut sein, ansonsten steht das Haus auf wackeligen Beinen. Man muss sich bewusst sein, was man will und wie schnell. Also man kann natürlich den Wunsch haben, 10-mal so viel Umsatz zu generieren. Wenn das Budget nicht dazu passt, sind wir auch wieder beim Thema kleine Budgets, dann wird es schwierig. Gleichzeitig ist für mich dann als Agentur dann immer die Frage, wie passe ich eben auch in dieses Puzzle hinein? Was ist mein Puzzlestück? Da ist eben auch wieder die Frage, was sind die Ziele? Was ist überhaupt das Produkt? Was ist der Markt? Wer ist die Konkurrenz? Dass man da auch wirklich ganzheitlich einmal einen Schritt zurücknimmt, bevor man sich dann in zum Beispiel jetzt in Google Ads oder mag es jetzt TikTok sein, dass man sich da schon komplett drauf einschießt und sagt, das muss es jetzt sein, sondern dass man auch einmal mit einem kühlen Kopf schaut, was hat in der Vergangenheit funktioniert, wo stehen wir heute, wo wollen wir morgen hin und was macht mit den bestehenden Ressourcen am meisten Sinn und dass man dann schaut, was gibt's schon, was gut funktioniert, wo können wir noch ausbauen oder wo sagen wir, da testen wir einen neuen Kanal. Aber gutes Online-Marketing ist, wie der Jan schon gesagt hat, die Summe der Dinge. Also jetzt ein einziges kann zum Erfolg führen, aber im Regelfall, glaube ich, ist es dann doch alles zusammengenommen. Und da kommt auch wieder das Tracking dann ins Spiel, wo man sagt, okay, was mache ich eigentlich? Wie funktioniert es? Funktioniert es gut? Funktioniert es nicht gut? Ja.
Sehr, sehr cooler Insights. Und jetzt ab in die Praxis. Benno, kannst du das so bestätigen, dass das alles so funktioniert?
Also ihr rennt bei mir natürlich offene Türen. Nein, ich meine, man muss ja sagen, wir reden ja davon, gerade auch in Österreich, vor allem von KMUs, von kleineren Unternehmen. Und gerade wenn man einmal zu Beginn eine belastbare Datenbasis aufbauen möchte, dann sind natürlich Streuverluste tödlich. Und da, glaube ich, machen viele den Fehler, dass sie einerseits alle Kanäle bespielen wollen mit allen möglichen Formaten und dann auch noch in, weiß ich nicht, 20 Ländern. Und dann verbrennen sie Unsummen und haben am Ende nicht wirklich Daten, mit denen sie arbeiten können. Und zum Beispiel bei uns im Onlineshop, wir machen das auch so, dass wir haben jetzt zum Beispiel die wir schalten nur Google Ads und das auch nur in Österreich und Bayern und also in Österreich und Süddeutschland aktuell und Schweiz haben wir jetzt dazugenommen. Also wir hangeln uns sozusagen regional einmal vor, um einmal von quasi Region zu Region auch Daten zu bekommen, um da Erfahrungswerte zu sammeln. Und das Ganze, das potenziert sich ja dann sehr schnell, weil ich habe ja nicht nur eine Kampagne, ich habe da wahrscheinlich 3-4 Google-Kampagnen und dann will ich das vielleicht auch noch auf Meta machen. Also eben am Anfang wirklich diesen Fokus einmal zu haben, dass man mal weiß, okay, wir haben jetzt einmal Österreich als Kernmarkt, wir haben 1-2 Google-Kampagnen, mit denen wir gearbeitet haben, haben einmal einen Datensatz, von dem wir uns weiter vorarbeiten können. Natürlich in der Theorie, wenn ich ein riesiges Budget zur Verfügung habe, kann ich das auch parallel machen. Die Frage ist halt dann, glaube ich, auch immer nur, und ihr könnt es auch nicht zaubern als Agentur, die Ansprechperson oder Ansprechpersonen müssen ja mit den Daten wieder was machen. Und dann kommt es, glaube ich, sehr schnell vielleicht zu einer frustrierenden Situation, wenn man dann irgendwie gefühlt 100.000 Euro verblasen hat und dann eigentlich gar nicht weiß, wo man steht. Also ich kann das absolut bestätigen. Lieber wirklich einmal kleiner beginnen, nur auf Google, 1-2 Kampagnen in einem Land. Wie gesagt, ich spreche jetzt eher aus der Sicht von unserem Online-Shop. Aber das hat viel besser funktioniert, weil wir haben früher, wo wir den Shop ganz neu hatten, auch immer wieder auf Meta und so weiter probiert. Und das Schlimme ist ja, ich kann euch jetzt gar nicht genau sagen, hat es funktioniert oder nicht, weil ich einfach keine gescheiten Daten habe. Aber was ich sagen kann, was viel besser funktioniert, ist 1-2 gescheite Kampagnen regional und sich halt dann von mir so ein bisschen über die Grenze einmal nach Bayern vortasten und dann in die Schweiz. Und das Lustige ist, wenn man mit Leuten spricht, da kommt er dann immer gleich, oh, da müsst ihr gleich 100.000 Länder und hier und da und so geht es ja schon, aber ich muss jetzt nochmal meinen eigenen Markt sozusagen vielleicht mal meinen heimischen Markt online erobert haben und da kann ich mich weiter vorwagen. Also diesen Fokus kann ich absolut bestätigen. Ist ja im Training genauso. Wenn ich jeden Tag eine andere Sportart probiere, dann werde ich in keiner Sportart Fortschritte machen, ja, wenn mir der Vergleich erlaubt sei. Und ich glaube, was ich noch ergänzen würde, ist, dieser persönliche Aspekt ist wichtiger, noch wichtiger geworden, glaube ich. Also wir lernen alle gerade die Chancen, aber auch die Grenzen des digitalen Arbeitens und der KI kennen. Und ich glaube, je persönlicher das man auch dann im Endeffekt die Werbeformate gestaltet, also für mich ist immer ein super Beispiel, sind einfach YouTube-Kanäle, die einen eigenen Shop betreiben oder Shops, die YouTube-Kanäle betreiben, wenn das gut gemacht ist, hier diesen persönlichen Aspekt zu haben. Also der Mensch eigentlich jetzt als USP quasi einer Firma oder einer Kampagne, ich glaube, das ist aktuell besonders auch in den Fokus gerückt.
Ich glaube, der Mensch als USP, wenn man da an den Rock Sports denkt, zum Beispiel
von der Sportmarke, du hast absolut
jetzt gesagt, mehr oder weniger kleiner Shop unter Anführungszeichen, ja, mit YouTube-Personal dahinter, kann schon ganz gut wirken. Das hat er auch bei unserem Vortrag in Linz damals gesagt, dass er gesagt hat, es gibt ein paar Stellschrauben, an denen kann ich drehen. Und wenn ich an denen persönlich arbeite und mich selbst als Personal Brand auch mit reinsetze und das gut verkörper, was mein Unternehmen eigentlich verkörpert, dann macht das schon sehr, sehr viel Sinn. Gut, gehen wir vielleicht gleich zur zweiten Frage über. Wo glaubt ihr, machen heutzutage noch Unternehmen die größten Fehler im Online-Marketing beziehungsweise die größten Herausforderungen, die sie aktuell zu bewältigen haben? Ist es einfach, dass es zu viele Kanäle aktuell schon gibt und dass man da einfach so einen kompletten Overflow hat? Ist es, dass man das Know-how einfach nicht mehr aufbauen kann, weil es eben so viel gibt? Oder wo sind da so die Baustellen? Jan, vielleicht gleich mal wieder Ball an dich, auch aus Sicht des Schülers an den Lehrer. Wie du vorhin schon gesagt hast, waren wir ja damals auch im Studium miteinander zusammen und du durftest damals schon die Online-Marketing-Themen vortragen. Wie siehst du so die Herausforderungen aktuell von den Unternehmen?
Ich muss dir vorweg sagen, mein Motto ist ja manchmal Lehrer, aber immer Schüler. Also man muss einfach immer mit dabei bleiben. Und ich möchte noch was aufgreifen von vorher als Punkt, nämlich der dazu passt, ist der Vergleich mit dem Sport. Und das sehe ich schon auch öfters als Fehler. Das ist, manche Unternehmen wünschen sich, wie soll ich sagen, den Sixpack in 4 Wochen. Und wenn dann die jeweilige sportliche Übung den Sixpack nicht bringt, dann wird halt die Sportart gewechselt. Der Sixpack kommt natürlich bei der nächsten auch nicht in 4 Wochen. Also es ist schon, man muss den Dingen auch ein bisschen Zeit geben und man kann auch nicht immer alle Stufen überspringen. Eine Organisation braucht Zeit, um aufs nächste Level zu kommen. Anschließend wäre da auch so, wenn wir so bei größte Fehler, wäre so klassisch, ich mache alle 2 Jahre einen Relaunch und habe die Erwartung, jetzt sind alle Probleme gelöst, anstatt in die ständige Verbesserung zu gehen von dem Ist-Zustand, wo man schon auch wirklich weiß, was funktioniert und sicherlich auch seine Schwachstellen dann kennenlernt. So Klassiker wären dann für mich noch nebenbei Vertrauen in die großen Plattformen vielleicht ein bisschen zu weit, weil man muss schon sagen, es gibt Gründe, warum ein Meta und ein Google so gut verdienen. Mittlerweile wird einem ja gesagt, hinterleg am besten nur deine Kreditkarte und alles läuft pipifein. Ich würde das nicht ganz unterschreiben. Es ist sicherlich, dass Gott sei Dank dieses kleinteilige Schrauben immer weniger geworden, aber die haben natürlich ein eigenes Interesse und das ist nicht immer gerade deckend mit dem unternehmerischen Interesse, das man hat. Und als letzten Punkt würde ich gern noch das Mittelmaß mitgeben. Das ist also eine der schwierigen Punkte, wo man natürlich schnell landen kann, weil einfach die Konkurrenz heute so stark ist, muss ich irgendetwas richtig gut machen und ich darf mir es nicht leisten, dass zum Beispiel mein Bildmaterial dann vielleicht nur schlecht ist oder mittelmäßig die Texte. Eigentlich muss die gesamte Kette heute gut sein, weil der nächste Shop, die nächste Webseite, der nächste Dienstleister ist letzten Endes nur ein Klick entfernt.
Ich habe gestern erst einen guten Vortrag dazu gehört. Man kann natürlich Geld reinpulvern überall in jede, ich sage jetzt Meta-Plattform oder ganz egal was. Wenn aber das, was du bewirbst, Müll ist, ob das jetzt ein Beitrag ist auf Instagram oder dergleichen und du hast da auch noch Geld drauf, wird der Beitrag deswegen nicht besser. Er kriegt nur eine Reichweite dafür, dass dein Beitrag weiterhin nicht gut ist in Wirklichkeit. Das heißt, sich vielleicht davor mal Kopf zu machen, okay, was will ich mit meinem Content zum Beispiel auch gerade erreichen? Und ich finde auch das Thema Mittelmaß ganz wichtig, weil ich glaube, es gibt jetzt auch den E-Commerce schon lang genug, dass Leute auch im Konsumentenverhalten verstanden haben, dass ja das Mittelmaß schon lange nicht mehr reicht. Man hat bei Corona gesehen, dass das Mittelmaß reicht, aber jetzt sind wir Post-Corona und das schon einige Jahre danach. Und da kann man jetzt schon gut behaupten, dass das ja, dass die Basismerkmale schon deutlich höher sind, als sie es vor 10 Jahren waren, wie man einen Kunden heutzutage zufriedenstellt. Wolfgang, vielleicht deine Sicht der Dinge. Was siehst du aktuell so? Ist es komplett das Analytics-Game, das nicht verstanden wird, oder wo kommen bei dir die Herausforderungen her?
Ja, das Analytics-Game wird verstanden. Wie komplex und aufwendig das Ganze sein kann, die Arbeit, die dahinter steckt, wird häufig unterschätzt. Und es ist häufig so, dass man sagt, ja, jetzt gebe ich einfach meine Google Analytics 4 Pixel auf die Seite und damit funktioniert schon alles. Sondern es gibt da sicherlich noch ganz, ganz viele Feineinstellungen, ob es jetzt allein im Google Analytics 4 zum Beispiel ist oder auch Matomo, Piwik, was auch immer es ist. Also, und es ist auch vielerlei so, es ist kein set it and forget it. Ob es jetzt bei den Anzeigen ist oder beim Analytics, es ist nicht damit getan, dass man einmal eine Aktion setzt und das aufs nächste Level hebt, sondern eben, dass man kontinuierlich dranbleibt und schaut, wie kann man es verbessern. Es kommen auch laufend natürlich Veränderungen dazu. Wir haben es bei Meta gesehen vor einem Jahr, wo es ums Tracking gegangen ist und auch Datenschutz. Das wird gerade im Analytics-Bereich deutlich schwerer und das hat natürlich aber dann auch Auswirkungen auf die bezahlte Werbung. Wo man dann sagt, naja, aber es kommen die Conversions nicht so rein. Das habe ich jetzt immer häufiger. Oder es kommen Conversions rein, aber dafür dann doppelte. Das heißt, wie dividiert man die wieder auseinander? Und das übersteigt halt häufig die Kompetenz, ob es jetzt ein kleiner Shop ist, ob es ein großer Shop ist. Und da steckt aber auch eine gewisse Wertigkeit dahinter natürlich, wobei das meistens eher stiefmütterlich betrachtet wird, aber am Ende des Tages sehr relevant ist für die Unternehmen, weil wenn wir jetzt nicht die richtigen Daten haben, ob es jetzt für einen selber ist, das sei dahingestellt, das darf sich jeder für sich selber aussuchen. Meine Empfehlung, glaube ich, ist relativ klar, dass es natürlich besser ist, wenn ich mehr Daten habe. Auf der anderen Seite aber dann, wenn wir jetzt gerade über die großen Plattformen sprechen, die leben von den Daten. Es geht zunehmend jetzt mehr in die Automatisierung hinein und dass gute Daten hineinkommen. Und ich glaube, das ist, wird häufig noch unterschätzt, ein bisschen stiefmütterlich verwendet. Und da sehe ich aber gerade die große Chance drin, dass da sicherlich auch ein Wettbewerbsvorteil dahinter ist, der jetzt natürlich heißt, zu verteidigen und zu machen. Server-Side-Tracking ist da ein riesengroßes Thema. Ich setze das jetzt gerade bei Kunden um. Und da eröffnen sich aber auch mit einem Schlag neue Möglichkeiten. Und das ist sicherlich eine Komplexität, die viele nicht verstehen, weil es natürlich die großen 4 auch so gut schaffen, zu vermitteln, dass es ja ganz einfach ist. Du kannst im Prinzip hinterlegt eine Kreditkarte und in 5 Minuten kannst du schon Anzeigen schalten. Entschuldigung, oder den Shopify-Store. Also das geht relativ einfach von der Hand. Aber das jetzt wirklich, wie du sagst, eben gut zu machen und nicht nur Mittelmaß, sondern wirklich so, dass du den Wettbewerbsvorteil hast, dass du eine Marke aufbaust, das ist noch einmal ein ganz anderes Level. Und das braucht relativ viel Hingabe und Muße. Und ich glaube, wenn wir beim Sport sind, man muss auch ein bisschen an die Schmerzensgrenze gehen und drüber hinaus und mal so seine eigenen Grenzen challengen. Und das mache ich ganz gern auch bei meinen Kunden, dass man da als Sparring-Partner auch unterstützt und mal ein bisschen pusht, so wie der Trainer. Also nicht, dass sich jemand verletzt, das wollen wir nicht. Aber dass man doch schaut, das Ganze weiter nach vorne zu bringen. Und im Regelfall, oder more often than not, zahlt sich's aus und funktioniert dann sehr gut.
Benno, da sind jetzt sehr viele Synonyme für deine Tätigkeit gefallen. Ja. Ich glaube, spielen wir gleich weiter zu dir.
Aber gut, machen wir gleich eine Werbeshow für meine Firma. Nein. Also ich würde die Frage, also ich würde mal sagen, aus Kundensicht, also als Shopbetreiber, der mit einem Spezialisten zusammenarbeitet, würde ich sagen, zwei wesentliche Fehler, glaube ich. Einerseits einmal, dass man sich vielleicht wirklich vielleicht eben den falschen Partner mal aussucht. Damit meine ich halt, wenn ich ein relativ kleiner Online-Shop bin, dann nehme ich mir vielleicht tatsächlich einmal einen Freelancer, der nur eben Performance-Marketing zum Beispiel anbietet, der mir idealerweise auch übers Netzwerk zum Beispiel von Exformo empfohlen wurde, weil hier einfach auch die Augenhöhe gegeben ist. Weil natürlich, Otago wird jede Größe, Kundengröße bedienen können, aber ich glaube, du wirst mir wahrscheinlich auch recht geben, Jan, bei kleinen Kunden ist so, ja, wenn man Kapazitäten hat, macht man sie vielleicht noch mit, aber ich glaube, der Fokus ist ein anderer. Umgekehrt jetzt, wenn ich aus der Agenturbrille spreche, ich habe schon Anfragen gehabt, wo ich gesagt habe, sorry, 2 Hausnummern zu groß, kann ich nicht betreuen, ich gebe es einem Partner weiter. Das ist dann, glaube ich, auch wichtig, dass man wirklich diese Augenhöhe hat. Ja? Also wer ist sozusagen dann sein Sparringpartner, sein Trainingspartner? Wenn ich 100 Kilo Bank drücke und mein Trainingspartner 200, dann wäre ich schwer zusammenkommen. Ja? Das ist das eine. Und das andere, ich habe das ja teilweise schon angeschnitten, wenn der rote Faden nicht passt, Das heißt, wenn irgendwo eine grobe Lücke ist, sei es jetzt, dass die Website nicht gut gestaltet ist oder mein Sales Funnel auf dem Online-Shop nicht gut funktioniert oder meine Kampagnen, meine Produktfotos schlecht sind, wenn ich irgendwo eine Lücke habe, dann kann das sein, dass das ganze Online-Marketing-Kartenhaus dann schnell zusammenbricht, weil, wie ihr schon gesagt habt, wenn der Inhalt schlecht ist, kann es die beste Kampagne nicht rausreißen. Das heißt, solange hier nicht wirklich von Anfang bis zum Ende, also, und ich meine auch jeder, wie jeder Prozess beginnt und endet, der Online-Marketing-Prozess beim Kunden, wenn da irgendwo eine grobe Lücke ist, dann kann ich die besten Experten haben, dann wird wahrscheinlich eine Kampagne nicht funktionieren. Und da sollte man vorher wirklich so ehrlich sein. Und diese Ehrlichkeit, glaube ich, das ist seitens des Unternehmens, dass man sich eingesteht, ich habe einfach wo noch Aufholbedarf und hole mir noch einen Profi, einen Fotografen, was auch immer, hinein oder, überarbeite meine Website. Aber auch von der Agenturseite auch zumindest vorab zu sagen, hey, ja, wir können das machen, aber Achtung, du hast eine langsame Seite. Das heißt, selbst wenn hunderte Leute auf deine Seite klicken, siehst du langsam, Thomas. Stichwort mein alter Shop. Wir hatten einen hohen Traffic, aber den Leuten ist es zu blöd geworden, weil die Seite einfach so lang geladen hat. Dann sind wir umgestiegen, haben wir die Software geändert. Ja. Also das sind, glaube ich, zwei wesentliche Fehler, die man machen kann. Und ihr habt das Thema Vertrauen auch angesprochen. Umgekehrt, man darf auch nicht den Fehler machen, wenn man einmal negative Erfahrungen hatte, nicht mehr vertrauen zu können. Ich glaube, man muss dem Experten, dem man den Auftrag gibt, wirklich vertrauen können, weil es halt am Anfang so ist, du investierst, du hast Ad-Kosten, aber es kommt einfach am Anfang noch nichts zurück. Bei SEO genauso, da dauert es halt Wochen oder vielleicht Monate, bis man was merkt. Ja. Also trotzdem dieses Vertrauen haben zu können, ich habe den richtigen Partner und es wird dann auch funktionieren. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
Ja, es gibt so viele schöne Parallelen jetzt gerade bei den Themen. Ich fand erstens einmal den Vergleich mit dem Bankdrücken mit den 200 und 100 Kilo extrem cool. Dieses Partner auf Augenhöhe finden, das sehe ich auch immer wieder, dass sich da kleine Shops mit großen Agenturen beispielsweise ein bisschen die Finger verbrennen, weil sie sagen, ich zahle da ein, aber es kommt nichts raus, mehr oder weniger, dass man da... hat keiner was davon, aber auch dieses Thema mit Vertrauen, das klingt jetzt eigentlich eh wie bei einer Partnerschaft, das heißt, wenn die erste Beziehung daneben geht, kannst nicht das ganze Thema verzichten, irgendwann muss man alte Themen aufarbeiten, vielleicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch wieder das Vertrauen zu haben, dass es funktionieren kann. Ich glaube, viele sind gebrandmarkt, das sieht man auch im E-Commerce, überhaupt denn jetzt 2025 ist jetzt nicht die einfachste Zeit, wo man ja Geld noch und nöcher hat, das man rauswerfen möchte. Dementsprechend ist so eine Vertrauensbasis auf persönlicher Ebene auch eine sehr, sehr wichtige, wo sich Leute einfach auch gern gesehen und wertgeschätzt fühlen. Und ja, genau, und damit komme ich auch schon ein bisschen zu einer Frage, die ich gleich an den Jan weiterspielen wollen würde. Der Benno hat es gerade angesprochen mit, wie passe ich als Händler zu einer Agentur beispielsweise. Wie schaut für dich eine gute Zusammenarbeit zwischen zwei Parteien aus? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen neuen Kunden, eine Anfrage bekommt, wie selektierst du, ob dieses Unternehmen gut zu euch passen könnte oder nicht?
Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir schon angeschnitten haben vorher, ist das Thema Vertrauen und auch zusammenhängend mit Zielen. Wenn jemand zu mir kommt und eine Zielvorstellung hat, wo ich schon von Anfang an weiß, dass das unrealistisch und nicht erreichbar ist, muss ich das meiner Meinung nach schon in dieser Phase, bevor man überhaupt zusammenarbeitet, kommunizieren. Das sehe ich schon immer wieder, dass es da auch ein Thema gibt, dass manche Firmen sich eigentlich gar nicht trauen, ihre Ziele sozusagen in diesem Anbahnungsprozess überhaupt klar zu kommunizieren. Weil sie sich ja denken, puh, vielleicht habe ich da einen, ich sage jetzt, Verhandlungsvorteil gegenüber dem Dienstleister, wenn ich ihn da jetzt noch nicht ganz reinen Wein einschenke. Aber hinten raus ist es natürlich dann nachher in der Zusammenarbeit, unter Umständen kommt man drauf, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Also da sind, glaube ich, in der Zusammenarbeit klare Ziele super. Und was ich mir natürlich nur wünschen kann, aber nicht immer die Realität ist, dass auch die Ziele konsistent innerhalb des Unternehmens sind. Also dass nicht nur meine Ansprechpartner Ziel A haben und dann aber seinen Chef oder Chefin Ziel B. Das sehe ich schon auch immer wieder als Schwierigkeit. Ich glaube aber schon, dass man die Anforderungen dann nicht nur sozusagen Richtung des Händlers schieben darf, sondern auch gerade in Richtung der Agentur. Man muss sich schon klar sein, man ist als Agentur, wie das so schön heißt, Dienstleister. Also unsere Aufgabe ist, nicht nur die fachliche Expertise da einzubringen, sondern auch den Menschen auf der anderen Seite das Leben leichter zu machen und bei Entscheidungen, die das Unternehmen nur selbst treffen kann, weil sie die Gesamtsituation betrachten können, einfach die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Also das ist, glaube ich, schon noch etwas, wo es manchmal, glaube ich, in der Praxis ein bisschen hapert, dass auch, glaube ich, manche, wenn sie vielleicht aus der fachlichen Ecke sich entwickelt haben, gibt es schon einige am Markt, die sagen, hey, ich habe jetzt so die Weisheit mit dem Löffel gefressen und warum ist der Kunde nicht da in der Lage, das zu verstehen, was ich ihm da sage? Aber der hat halt ganz andere Themen auch noch am Tisch und möglicherweise trifft er die richtige Entscheidung, auch irgendetwas nicht zu machen, weil er Fokus auf was anderes setzen muss. Also das ist, glaube ich, schon sich da jeweils in die Position des anderen versetzen. Ansonsten sind es, glaube ich, so die Klassiker für eine gute Zusammenarbeit. Es ist natürlich gut, wenn man Menschen vorher informiert. Je früher eine Agentur was weiß, desto eher kann sie auch darauf reagieren und auch noch Input liefern, was da vielleicht zu beachten ist. Wir alle wünschen uns Respekt, wir alle wünschen uns Vertrauen jeweils vom anderen. Und ich glaube, wie immer kann man zuerst an sich selber arbeiten, damit es dann auch zurückkommt.
Wolfgang, vielleicht deine Sicht der Dinge. Wie schaffst du es, dass Leute dann doch in das Analytics-Thema vertrauen werden?
Ja, viel Kommunikation. Ich glaube, also ich würde alles, was der Jan sagt, hundertprozentig unterstreichen. Ist vieles jetzt wenig überraschend. Was häufig bei mir der Fall ist, dass es darum geht, für das Thema zu sensibilisieren. Das heißt, dass der Gegenüber auch weiß, was man macht, warum man es macht, mit welchem Ziel, dass der auch eine klare Erwartungshaltung hat. Weil oft ist ein Wunsch da, ein Problem da und das dann aufzuschlüsseln, aber das Problem dann auch so zu kommunizieren, dass der andere weiß, was es jetzt zu tun gibt oder was ansteht. Weil es ist ja häufig so, aus meiner Erfahrung, dass sich die Unternehmer ein wenig hilflos dann in die Arme der Agenturen begeben. Dann gibt es häufig, dass sie unzufrieden damit sind und mein Credo ist immer möglichst viel Aufklärung, wo geht. Also wenn sich der Gegenüber das wünscht, dann erkläre ich das, bis die andere Person es verstanden hat. Und darin liegt sehr, sehr viel Arbeit, aber eben dann finde ich auch Kommunikation auf Augenhöhe, wo ich dem anderen gegenüber trete und sage, du hast Fragen, jetzt bügle ich da nicht drüber und sage, so ist es und das machen wir jetzt, weil es richtig ist, weil ich mich auskenne. Sondern dass man ihn auch abholt, wo er ist. Und ich glaube, das ist genauso, wie es der Jan gesagt hat. Also grundsätzlich, dass man dem anderen gegenüber mit Respekt, mit Empathie gegenübertritt. Und ich glaube, damit kommt man sehr, sehr weit.
Benno, vielleicht aus deiner Sicht noch, du kennst beide Seiten, Agentur und Händler mehr oder weniger. Gibt es da noch Punkte, wo du sagst, der fehlt noch?
Ja, ich glaube tatsächlich, ich habe es kurz schon angeschnitten, man braucht auch eine gewisse Selbstreflexion, Selbstkritik, auch als Kunde, als Händler, weil ich habe ja kurz am Anfang erwähnt, ich bin zweimal eingefahren, das war aber zu einem überwiegenden Teil einfach meine Schuld, weil einmal habe ich einfach einen grauenhaften Entwurf übermittelt, der so umgesetzt wurde und einmal habe ich es mir selber gebaut auf, ich glaube, Jimdo war das. Das muss ich fairerweise sagen. Das heißt, sich selbst an der Nase zu nehmen, vielleicht war einfach die Seite schlecht, vielleicht waren eben die Produktfotos schlecht, der ganzen Prozesse, auch eine gewisse Selbst. Das ist jetzt schwierig, das wird man jetzt vielleicht als Agentur, muss man das vorsichtig kommunizieren, aber im besten Fall, und das ist ja auch der Zielzustand, verdient die Agentur am Kunden gut und der Kunde umso besser durch die Wirkung der Maßnahmen. Also das ist ja eine absolute Win-Win-Situation, wenn die Parameter richtig eingestellt sind. Und da ist es, ihr habt es eher gesagt, einfach ganz wichtig, mit voller Transparenz zu Beginn in die Sache reinzugehen, weil nur wenn der Informationsaustausch gewährleistet ist, kann man auch dann gezielt an diesen Dingen arbeiten.
Gut, dann würde ich sagen, wir machen noch einen fachlichen Punkt. Wir haben gestern erst einen Vortrag darüber gehört, wie sich das Suchverhalten verändert hat. Ich sage jetzt mal über die Internetgeneration und da ist ja auch das Thema Online-Marketing reinkommen. Wir haben jetzt immer die Möglichkeit, alles zu suchen. Wenn uns die Waschmaschine eingeht, müssen wir nicht mehr darauf vertrauen, dass der Elektrostore um die Ecke die richtige Waschmaschine hat, sondern man ist schon viel, viel vorinformierter, als man es wahrscheinlich vor 20 Jahren mit dem Quellekatalog und vielleicht den zwei Elektrofachhandelgeschäften war. Heutzutage haben wir Suchfunktionen, ja, na, Google und dergleichen hat sich mittlerweile etabliert. Aber es gibt, glaube ich, ein Thema, das man nicht mehr ja, wegsehen kann, und das ist, glaube ich, der ganze KI-Hype. Und ich liebäugle da jetzt ganz stark mit ChatGPT und Co., dass sich die Suchanfragen dort rüber verlagern. Ich glaube, da gibt es ein eigenes Fachwort dafür mittlerweile, SearchGPT, das man da verwenden kann. Wie seht ihr so ein bisschen die Entwicklungen? Und Jan, da würde mich auch deine Perspektive als Online-Marketing-Agentur extrem interessieren. Auf was sollte man da Acht geben? Bleibt das SEO, was man kannte, relevant auch für ChatGPT? Oder haben wir da jetzt eine absolute Blackbox, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können?
Ich glaube, das Interessante ist, dass wir natürlich in einer Transition sind. Das heißt, alles, was jetzt so die nächsten ein, zwei Jahre ist, ist unter Umständen noch nicht der Endpunkt, wo wir hinkommen. Aber ich würde ja mal die These aufstellen, es ändert sich nicht das Suchverhalten, sondern das Verhalten ändert sich. Weil das Thema Suchen war ja früher sehr einfach organisiert. Ich gehe auf eine Suchmaschine meiner Wahl, dann kriege ich 10 Links und da hämmer ich drauf. Und schon damals hat Google interessanterweise ja in ihrer Vision etwas anderes skizziert. Die haben damals schon gesagt, paraphrasiert, wir stellen die Informationen dieser Welt jederzeit einfach jedem zur Verfügung. Die haben eigentlich damals schon nicht gesagt, wir sind eine Suchmaschine, die Webseiten Traffic bringt. Und in kleinen Schritten haben sie diesen Weg auch schon begonnen, bevor der Druck von ChatGPT da war. Also nicht 2005 hättest du eingetippt, was ist die Postleitzahl von Linz, und dann hättest du auf die erste Webseite draufgeklickt, um 4020 zu lesen, und weiß nicht, 2007 oder so stand schon die Postleitzahl dann in deiner sozusagen Informationsmaschine. Und dann ist Google so ein bisschen da, sage ich, auf ihrem System sitzen geblieben und hat auch nichts mehr verändert, obwohl sie technisch schon eigentlich ziemlich alles hatten. Und jetzt sehen wir ja, jetzt kommen Systeme, die dieses Konzept, ich tippe was ein und dann gehe ich auf eine Webseite, auflösen, indem sie mir selber die Antworten oder Informationen liefern. Und ich glaube, wir werden dorthin kommen, und man sieht das schon, dass es da eine Konvergenz gibt von einem GPT und einem Google und ich weiß nicht was, wo dann ich ein Assistenzsystem habe, das mir vieles abnimmt oder auch die Informationen zusammenfasst, aber vielleicht am Ende, wenn man das jetzt im Marketing-Funnel spreche, so wenn ich quasi in der Transaktionssuche oder Navigationssuche wäre, dass ich jetzt die Waschmaschine kaufen will, mir den Absprung liefert. Da glaube ich schon stark, dass das dorthin führt. Und der zweite Teil war ja die Frage, was heißt das als Agentur? Und dann versuche ich es ganz schnell zu machen, damit alle anderen noch Luft kriegen. Interessanterweise hat Google einiges gelöst, was die Sprachsysteme jetzt sukzessive noch nachholen werden müssen, ist, glaube ich, nämlich, die haben nicht nur gelöst, dass ich einen relevanten Inhalt kriege, in dem Fall früher noch mit einem Link dargestellt, aber jetzt dann halt vielleicht durch eine KI-Antwort, sondern die haben auch schon gelöst, dass ich aus vertrauenswürdigen Quellen die Themen kriege. Das ist das, wo die KI-Systeme noch ein bisschen schwächeln, wo sie sozusagen auch aus sehr dubiosen, schon mit KI erzeugten Texten sozusagen den nächsten KI-Text selber erzeugen. Das ist ja mittlerweile ein selbstreferenzierendes System auch, wo sehr viel Spam drinnen ist mittlerweile. Die werden ein großes Qualitätsproblem kriegen und am Ende zu ähnlichen Antworten wie in der Suchmaschinenoptimierung kommen. Das heißt, ich glaube, der Suchmaschinenoptimierer, die Suchmaschinenoptimiererin wird ihre Arbeitsweise, glaube ich, anpassen, aber wenn man das Thema abstrahiert, wird man feststellen, es geht inhaltliche Relevanz ist die eine Sache, aber natürlich Qualität der Antworten eine andere. Ich werde halt die Sichtbarkeit in den Antwortsystemen kriegen, und ich bin da jetzt in der Form bullish. Es werden wahrscheinlich nicht mehr oder weniger Waschmaschinen als früher verkauft. Der Funnel wird sich ein bisschen anpassen. Und das heißt, wir als Marketeers werden da auch uns anpassen. Und für die SEOs insbesondere, das waren immer schon wir, ich zähle mich da dazu, waren da immer schon Opportunisten. Das heißt, ich bin da relativ überzeugt, im positiven Sinne werden wir da unsere Opportunities wieder suchen. Aber klar wird sich das Handwerk da jetzt dann schon ordentlich umkrempeln, und die Content-Erzeugung sowieso. Wer will denn lange Blogbeiträge dazu schreiben, wie putze ich eine Waschmaschine, damit er mehr Waschmaschinen verkauft? Also da sind wir eh alle froh, dass das die KI macht. Ist.
Ja, stimmt. Wolfgang, sieht man in den Analytics-Zahlen schon als Quelle ChatGPT und Co., beziehungsweise wie siehst du so die Entwicklung dahingehend?
Mhm. Ja, man sieht es. Es ist da, es taucht auf. Man sieht aber auch, dass der Anteil einfach noch sehr, sehr gering ist. Also Google wird jetzt nicht von heute auf morgen verschwinden. Und es ist jetzt im Prinzip eine weitere, nennen wir es mal, Suchplattform im weitesten Sinne, die es gibt. Ich kenne es zum Beispiel sehr stark aus den Philippinen. Das ist eines der Länder, die den höchsten Social-Media-Gebrauch pro Tag weltweit haben. Und die gehen zum Beispiel gar nicht auf Google. Die leben überwiegend in Instagram drinnen. Und Instagram hat es früher auch noch nicht gegeben, nicht in der Form, jetzt gibt es es. Also die Dinge werden sich immer weiterentwickeln und es wird immer wieder was Neues geben. Ob es jetzt ChatGPT ist oder Gemini, es wird was Neues geben. Wir als Agentur, für uns heißt es, dass wir uns anpassen müssen, Gedanken machen, aber wie es jetzt konkret ausschaut, ist ein bisschen Glaskugel lesen. Es ist alles noch so ein bisschen im Entstehen und im Werden, aber ich sehe es so wie der Jan auch sehr, sehr positiv eigentlich. Es ist spannend, es ist was Neues und das macht es auch sehr aufregend.
So, Benno, wie viele Grippen-Postings sind schon über ChatGPT gelaufen? Nein, Spaß beiseite. Wie würdest du es aus deiner Brille mehr oder weniger aktuell bewerten? Kannst du schon die Content-Flut auf dich zukommen sehen oder siehst du da jetzt den persönlichen Faktor wieder umso relevanter?
Also gut, einmal zum einen, wenn ich jetzt einmal im Vergleich zum Mitbewerb spreche, du musst halt dann einfach auch wieder besser prompten als der Mitbewerb, weil wenn du das sinnvoll machst und im Einklang mit deiner gesamten Positionierung machst, das ist einmal das eine und die Ads einmal da sowieso ausgeklammert. Ich habe währenddessen auch einmal geschaut, was er mir vorschlägt, wenn ich nach Holzschnitzereien in Wien suche. Ist interessant, es kommt eigentlich relativ viel Schwachsinn und sogar manche Hobbyschnitzer, die ich nicht einmal am Schirm hatte. Wir sind insofern ein bisschen ein Sonderfall, glaube ich, mit diesem Nischenprodukt, weil wir ein Zielpublikum haben, das natürlich traditioneller ist, das schon online kauft, aber auf Meta sind sie zum Beispiel überwiegend auf Facebook. Also das weiß ich jetzt, weil wir halt schon Meta-Kampagnen auch hatten. 90% Facebook. Also der Altersschnitt ist bei uns, glaube ich, bei den Kunden so ungefähr 40 bis 60, so in diesem Bereich. Was nicht heißt, dass sie nicht ChatGPT nutzen. Und wir haben, also muss ich sagen, aus Händlersicht, das heißt, da halt wieder, wie gesagt, dass sich beim Prompten mehr Zeit nehmen und möglichst wenig Blödsinn dann akzeptieren, weil es ist ja sonst schon auch peinlich, wenn ich Blogartikel schreibe, die wo man dann eindeutig merkt, okay, das ja, eh schon wissen, Fazit, Doppelpunkt und so weiter, also da muss man aufpassen. aus Händlersicht, ich hatte einen kuriosen Fall, dass mir mal von einem Dienstleister ein Maßnahmenplan war, das glaube ich, oder Texte angeboten wurden, wo wirklich noch mit Fazit, Doppelpunkt eindeutig zu sehen war, dass der mir einfach was von ChatGPT serviert hat. Das wurde dann auch aufgelöst, war eh wohlwollend dann eh, weil es ja eh peinlich war. Jetzt wieder aus Agenturbrille. Klar, wir haben natürlich auch einen Themenschwerpunkt jetzt beim Thema KI, aber da muss man halt auch realistisch ans Thema rangehen, wie ihr schon gesagt habt. Also es ist in vielen Bereichen noch Aufholbedarf. Wir wollen jetzt nicht reißerisch damit wieder Werbung machen, weil das finde ich jetzt auch peinlich, weil das hat eh jeder gemacht. Lieber nehme ich mir einen Anwendungsfall raus und der funktioniert seriös und wende das an, als dass ich, ja, so wie dieser Barbie-Puppen-Trend, das ist nicht nachhaltig. Also da sehe ich auch so.
Also Nachhaltigkeit vor schnellen Nutzen über ChatGPT und Co. Danke, meine Lieben, einmal für die Einsichten in die, ich würde es jetzt mal fast schon Fachbereiche eurer Arbeit nennen. Ich würde sagen, wir schwenken jetzt ein bisschen in euer philosophisches und persönliches Ich ein bisschen rüber. Und ich kriege mit, jeder von euch hat so ein bisschen eine Dedication aufgebaut für gewisse Themen und gute Lebenserfahrungen mittlerweile an den Tag gelegt. Was treibt euch heute noch so sehr an, dass ihr euch mit den Themen auch beruflicher Natur noch immer so viel auseinandersetzt? Weil ich sehe immer wieder, dass viel aus der Persönlichkeit mit der beruflichen Identität einhergehen muss, weil man sonst wahrscheinlich nur kurzfristig in dem Bereich tätig sein wird. Ihr seid jetzt alle schon relativ lange in einem ähnlichen Bereich tätig. Was treibt euch da so Tag für Tag an? Vielleicht gleich mal an den Agenturgründer itself. Jan, wie schaut das so aus deiner Sicht aus? Was treibt dich Tag für Tag an?
Das Interessante ist für mich, glaube ich, ich habe mich 1992 in das WWW in Textform verliebt und diese Liebe hält seitdem an. Und ich glaube, das ist das eine, auf einmal diese Möglichkeit, Informationen abzurufen. Das kann sich ja heute keiner mehr vorstellen, dass man früher in eine Bücherei gegangen ist, ein Buch ausgeborgt hat, wenn es da war, und dann hat man mit dem leben müssen. Dann ist dieser, ich möchte verstehen, wie die Dinge trieb. Ich bin mehr so der Typus, wenn der Wecker funktioniert, baue ich ihn mal auseinander, um zu schauen, was drinnen ist. Das heißt nicht, dass ich ihn immer zusammenbauen kann. Und ich glaube, der dritte Punkt ist, und für mich ist ja Online-Marketing ein bisschen wie das längste andauernde Computerspiel. Man will ja immer eine neue Highscore, man will einen neuen Weg finden. Die Regeln ändern sich, während man das Spiel spielt. Es ist schon aufregend. Also ich habe schon, muss ich sagen, eine ziemlich nerdige Leidenschaft für die Themen, die mir da auch wirklich in der Tiefe anzuschauen.
Ich sehe, du vergleichst das Leben mit einem Open-World-Game. Also,
das Leben ist ein Spiel.
In seiner Rolle, mit einer Funktion, Zauberer als Agenturleiter. Ah, ich habe so viele schöne Metaphern gerade im Kopf, die ich da jetzt noch weiter dran könnte. Aber ich verschone euch damit einmal. Wolfgang, was treibt dich an, datengetrieben zu arbeiten? Ist dir das nicht zu fad mit den ganzen Zahlen?
Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Zahlen können auch Geschichten erzählen. Also es geht jetzt nicht nur um die Hard Facts, sondern eben was auch dazwischen ist. Man kann jetzt, nehmen wir die Metapher, zwischen den Zahlen lesen. Ich bin ähnlich wie der Jan. Ich sehe es eher als ein Point-and-Click-Adventure-Game mit Rätseln, mit Umwegen, mit Kombinationen, die man vielleicht gar nicht so vermutet hat. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel in den Zahlen drinnen. Das heißt, immer diese Neugier, dass sich die Dinge verändern. Also wenn man allein vor 5 Jahren hernimmt, wie die Toolbox ausgesehen hat, da gab es noch in der Form das ChatGPT noch gar nicht. Jetzt sprechen wir drüber und es ist in aller Munde, KI hier, KI dort. Es gibt immer wieder was Neues und diese Neugier macht mir Spaß und die Mischung dann auch eben aus Kreativität, aus Technologie und auch aus Psychologie. Es ist ja immer noch ein Mensch hinter jeder Zahl, die ich im Analytics drinnen sehe, und das ist für mich irgendwie so diese spaßige Kombination, dass man versucht, einerseits den Menschen zu verstehen und das eben auch zu übersetzen und auch dann eben für den Kunden, dass man da dann wirklich auch Maßnahmen setzen kann, die Wirkung erzielen.
Mega schön. Hinter jeder Zahl steckt eine Person, nehme ich mir jetzt mit, glaube ich, als Zitat für diesen Podcast. Wirklich schöne Anekdote, weil in Wirklichkeit sind es Website-Besucher und das sollten, ich meine, es kann natürlich sein, dass ein Bot dahinter steckt, aber im besten Fall ist es tatsächlich eine Person, die mit dir gerade in Berührung gekommen ist. Benjamino, mit dir kommen viele Personen in Berührung, unter anderem beim Astl-Training, aber wenn man jetzt so auf deine Leidenschaft zurückblickt, wie hat sich das bei dir entwickelt? Die Schnitzel ist ja ein Traditionsunternehmen in der Familie, mehr oder weniger. Wir kennen uns selber übers Training. Was ist für dich noch immer so der Wertepool, wo du sagst, das mache ich morgen auch noch?
Ja, also ich glaube, es ist ein großes Privileg, dass ich mich eigentlich mit den zwei Dingen oder Themenbereichen jetzt beruflich befassen kann, die mich eigentlich immer schon am meisten interessiert haben. Das eine ist das Thema Tradition, also die Grödenholzschnitzerei hat natürlich eine lange Tradition und das geht natürlich einher mit unserer kulturellen Tradition im alpenländischen Raum. Also das war immer meine Leidenschaft, das weißt du auch. Und auf der anderen Seite natürlich das Thema, wir haben es jetzt, bei uns heißt es jetzt Health und Performance, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Früher hat das natürlich bedeutet, möglichst stark zu werden, möglichst viel Gewicht zu bewegen. Jetzt geht es halt wirklich um das Thema, wie kann ich meine gesunde Leistungsfähigkeit lange erhalten, damit ich eben genau wieder das möglichst lange tun kann, wofür ich brenne, damit ich auch nicht ausbrenne. Und ja, das ist ein großes Privileg. Und natürlich, es ist Fluch und Segen zugleich, weil man muss die Themen auch irgendwann auslassen können. Man braucht Freizeit, gerade am Wochenende. Man muss sich dann vielleicht was ganz anderes suchen als Ausgleich. Und natürlich das Thema, das digitale Thema, also Online-Marketing und Co., das ist einfach das Rückgrat der Unternehmungen, immer. Also man braucht ein solides digitales Rückgrat auch, wirklich sag von einer klassischen IT-Betreuung bis hin Webdesign, also das brauchst du einfach heutzutage. Das ist so, wie man früher halt einen guten Steuerberater und einen guten Anwalt gebraucht hat, braucht man halt jetzt zusätzlich auf jeden Fall einen digitalen Sparring-Partner. Das ist im Prinzip genau, das ist so das Fundament, um sozusagen auch in der digitalen Ebene das Thema auch weiterzutragen.
Perfekt. Jetzt noch einen Satz von der jeweiligen Person von euch. Wenn ihr 10 Jahre vorspulen könnt und euch einen Tipp für den heutigen Tag geben würdet, also für euer heutiges Lebensjahr, was wäre das für ein Tipp gewesen? Jan, vielleicht aus deiner Brille.
Also ein Satz wäre sicherlich für mich, das richtige Tun ist wichtiger als möglichst viel zu tun.
Wolfgang?
Sehr, sehr gute Frage. Dass man die Dinge vielleicht auch mit einer gewissen Lockerheit nimmt. Nicht vielleicht alles so ernst zu nehmen, weil mit der Leichtigkeit des Seins gehen viele Dinge dann auch leichter von der Hand.
Es wird oft heißer gekocht, als gegessen wird. Habe ich gestern auch wieder mitgenommen als guten Satz, den ich mir auch persönlich umhängen würde. Benno, von deiner Seite aus.
Ja, also ich glaube, das Thema einfach diesen Weg einfach tatsächlich zu genießen und dieses Trust the Process, dass man nicht zu schnell zu viel will. Genau, das würde ich mir, glaube ich, sagen, das ist langsam gemerkt. Das ist glaube ich, sehr wichtig. Also die Leute unterschätzen, wie heißt das, die Leute überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können, aber unterschätzen, was sie in 10 Jahren schaffen können. Genau. Solange es einen kontinuierlichen Fortschritt gibt, auch wenn es nur kleine Schritte sind, dann brauche ich mir sozusagen keine Sorgen machen, dann brauche ich nur weiter vorangehen.
Das ist leider schon so ein durchgekauter Satz.
Ja, ich weiß.
Auch den Weg genießen, aber das ist es total. Ich merke das gerade bei mir persönlich, ich verfolge gerade so Triathlon-Ambitionen und merke, eigentlich ist das gar nicht so das Ding, dass man den mal gemacht hat, sondern dieses Schwimmen, Radfahren, Laufen auch genießen zu können, wenn es gerade ist, und nicht hinzufahren und sich zu denken, warum mache ich das überhaupt, aber den Weg tatsächlich auch als positiv und als schön mitzunehmen, ist total inspirierend Tag für Tag. Gut, meine Lieben, ich glaube, wir sind schon gut in der Zeit vorangeschritten. Eine letzte Frage brennt mich natürlich noch, dass ich sie euch stellen darf. Und das ist natürlich, wenn sich jetzt Leute denken, hey, die waren richtig spannend im Podcast, geile Einblicke zum Thema Online-Marketing. Wie komme ich denn mit den Personen in Kontakt? Jetzt am besten, einerseits findet ihr es dann eh sicher auch in den Shownotes. Aber Jan, wie komme ich denn am besten mit dir in Kontakt? Fahre ich zur Marienhilferstraße, klopf an und verlange mir den Jan vor die Tür, oder mache ich das besser über andere Kanäle?
Also es sind natürlich alle herzlich willkommen, bei mir im Büro aufzutauchen. Ich weiß nicht, ob ich selber da bin. Ich bin auch ein großer Verfechter pro Homeoffice und gegen den, alle müssen ins Office drehen. Ansonsten, wenn du mich kennenlernen willst, tippst du ein auf LinkedIn zum Beispiel, Jan Königstetter, oder gehst auf www.otago.at. Dort gibt es eine Teamseite, da ist meine E-Mail-Adresse, sogar meine Telefonnummer, und ich freue mich.
Perfekt. Wolfgang, wie komme ich mit dir in Berührung?
Ähnlich wie beim Jan. Nicht an das Türklopfen, das kann man mir auch machen, wenn ich zu Hause bin, aber ansonsten per LinkedIn Wolfgang Feger eintippen und dann sollte ich schon dabei sein. Ansonsten natürlich immer bei den Ex-FOMO Inspiration Nights bin ich Stammgast, ist immer lustig, hinkommen. und ansonsten auch über die Website bewieder.io.
Stimmt, der Wolfgang hat, glaube ich, sicher einen der höchsten Teilnahmeanteilen bei unseren Events, muss ich dir hoch anrechnen. Kommst sicher aufs Leaderboard dieses Jahr.
Und ich komme nicht aus Pflicht oder weil ich muss, sondern weil ich mag.
Danke, Wolfgang, ich überweise später. Ja, genau. Benno, wie komme ich mit dir in Berührung? Muss ich ins selbe Gym gehen oder
deine Website? Ich trainiere mittlerweile zu Hause, also privat trifft man mich öfters im Kamel an und sonst am besten, nein, Spaß beiseite, auf LinkedIn, am besten, wenn du meinen Namen verlinkst. Ich glaube, den wird jetzt kaum jemand akustisch abtippen können. Und sonst, das Unternehmen ist www.business-biceps.com. Aber sonst auf LinkedIn natürlich, da gebe ich ja immer wieder meine Ansichten zum Besten auch.
Ausgezeichnet, meine Lieben, es war mir ein Volksfest. Danke für die Einblicke ins Online-Marketing. Ich hoffe, wir sehen uns, wie der Wolfgang schon gesagt hat, auch bei den Events wieder. Ansonsten, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es waren ein paar spannende Themen wieder dieses Mal für euch mit dabei. Bis dann! Das war eine weitere Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du hast vielleicht auch mitbekommen, mit welchen Themen du dich für die nächste Zeit auch auseinandersetzen solltest. Vielleicht hast du es mitbekommen, wir machen auch E-Commerce-Veranstaltungen in Österreich. Es gibt auch eine Online-Akademie zum Thema E-Commerce-Basisthemen. Das heißt, wenn du dich selbst für den E-Commerce-Bereich interessierst, auch Werbung in eigenem Interesse, gibt es bei uns den E-Commerce-Führerschein. Du kannst dich gerne über die Website www.xfomo.com darüber informieren und ich würde mich sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie teilst, sie gut bewertest und im besten Fall in 3 Wochen wieder live mit einschaltest. In diesem Sinne, alles Liebe, danke, dass du dabei warst und bis bald.